Thema Fußball gekommen. Auf Facebook hat jemand geschrieben, ein Leben ohne Gott ist wie ein Fußballspiel ohne Ball. Hat mich natürlich sehr bewegt zum Nachdenken, wenn du das mal vorstellst, so einen Fußballplatz mit 22 Spielern, die irgendwo keinen Ball haben, oder? Und suchen, was ist der Sinn von diesem Spiel. Das sind sehr tolle Sachen, die das in Gedanken auslösen. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen mitnehmen in Bilder. Ich habe mich zuerst ein bisschen schwer getan, aber es ist mir so in den Sinn gekommen, wo die Schweizer gespielt haben, da gegen die Franzosen, wo der Jan Sommer gesagt hat, wir gehen bis zum Schluss. Das war ja die Szene, wo die Schweizer 1-3 hinten drin sind und dann die Haltung hatten, wir gehen bis zum Schluss und dann haben die noch gewonnen, die Franzosen. Und der Satz, den Jan Sommer da gesagt hat, wir gehen bis zum Schluss, habe ich gedacht, hey, wow, was für ein Bild. Nicht jetzt für den Fußball, sondern für unser Leben. Und ich habe da so ein Bild mitgebracht von einem Leben. Es ist ein altmodisches, ein uraltes Bild, wo so der Lauf vom Leben, von der Wiege bis nachher zum Gebrechen, aber wieder aufzeigt. Und der Satz, den er gesagt hat, das gilt für unser Leben, ja. Wir gehen bis zum Schluss, oder? Vielleicht die erste Hälfte von diesem Leben, ja, das ist vielleicht die Gruppenphase. Ja, eben, da kommst du auf die Welt und dann heiratest und 7 Kinder und ich weiß nicht was alles. Und dann, kommt dann die zweite Hälfte von der Spielzeit, könnte man sagen. Und dann kommt die K.O.-Phase. Die schon ein bisschen älter sind unter uns, werden dann schon in dieser K.O.-Phase sein. Und es geht darum, dass wir innerlich heilen und irgendwo gut ins Finale hineinkommen, weil das Beste kommt ja noch in unserem Leben, das Finale. Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, hey, wie kommen wir am besten in das Finale? Wie schaffen wir das Leben und all die Gruppenspiele und die entscheidenden Matches zusammen in diesem Leben, ohne dass wir kaputt gehen? Und da sind wir eben der Satz von Jan Sommer, der gesagt hat, das ist eine innere Haltung, wir gehen bis zum Schluss. Nicht nur der Anfang ist wichtig, sondern der Schluss ist genau gleich wichtig. Und der Schluss, die K.O.-Phase, ist wahrscheinlich noch viel schwieriger. Jetzt denkst du vielleicht, hey, wir sind doch in einem Gottesdienst, wie kannst du nur so mit Fußball kommen? Ist denn das biblisch? Und dann würde ich sagen, wenn ich nicht mit Fußball heute käme, das wäre unbiblisch. Weil Jesus hat selten irgendwo eine Bibelauslegung gemacht, wenn es seine Jünger unterwegs ist, sondern er hat immer Bilder aus dem Leben aufgegriffen. Da ist er eben ein Weinstock gestanden, dann hat er das gebracht, dann hat er Arbeiter gesehen, dann hat er das Bild gebracht. Immer Bilder, die die Menschen verstanden haben. Und der Paulus hat mal sogar ein Sportbild gebracht, dass die Menschen etwas verstehen. Und ich lese euch den Text mit euch gerne mal vor, den der Paulus gebracht hat, da 1. Korinther 9. Was heißt, ihr wisst doch, dass an einem Wettlauf viele teilnehmen, aber nur einer bekommt den Preis, den Siegeskranz. Darum lauft so, dass ihr den Kranz gewinnt. Alle, die an einem Wettkampf teilnehmen wollen, nehmen harte Einschränkungen auf sich. Sie tun es für einen Siegeskranz, der vergeht. Aber auf uns wartet ein Siegeskranz, der unvergänglich ist. Darum laufe ich wie einer, der das Ziel erreichen will. Darum kämpfe ich wie ein Faustkämpfer, der nicht daneben schlägt. Ich treffe mit meinen Schlägen den eigenen Körper, sodass ich ihn ganz in die Gewalt bekomme. Ich will nicht anderen predigen und selbst versagen. Also der Paulus bringt da ein Bild aus dem Sportbereich, und zwar von dem isthmischen Spiel. Die sind 500 Jahre vor Christus schon gewesen, aber dann um 40, 50 nach Christus sind die voll in gewesen wie die Europameisterschaft heute. Natürlich hat man natürlich nicht so viel Fernsehen gehabt damals, aber trotzdem, das ist jedem ein Begriff gewesen, dass die dort gekämpft haben um so eine Lorbeerkränzli. Ja, gestern habe ich gerade gesehen, der Schwingerkönig von weiss ich, wo hat gerade so einen Lorbeerkranz bekommen. Die höchste Auszeichnung. Und was speziell ist, dass der Paulus das Bild bringt, ist, dass die isthmische Spiel am Gott Poseidon, einem griechischen Gott, gewidmet sind. Also da war ein ganz grosses Schild drüber gewesen. Wir opfern unsere Leistung einem griechischen Gott Poseidon. Und trotzdem bringt der Paulus das Bild, wenn die Leute verstanden haben, um was es geht, und sagt ihnen, ihr kämpft nicht um so einen Lorbeerkranz auf eurem Ding, das ist toll, das ist cool, aber der wird verdorren und verbrennen, ihr seid auf dem Weg in die Ewigkeit, in ein unvergängliches Leben. Und der Paulus bringt das Sportbild, und ich bin Fußballfan bei solchen Sachen, und obwohl ich mich auch distanziere von vielen Sachen, die im Fußball abgehen, von den hohen Löhnen von diesen Fußballern bis zu allem Möglichen, was da schief läuft. Und auch von dem Gott vielleicht, der über dem Fußball steht. Ich würde jetzt den Gott mal einen von diesen Göttern sagen, es ist der Mammon, der regiert, aber der reagiert ja nicht nur im Fußball, sondern auf allen Ebenen auf dieser Welt, leider manchmal auch in einer Kirche. Also der Gott Mammon ist da. Und darum probiere ich ein paar Bilder euch mitzunehmen, um zu zeigen, wie faszinierend die Bilder sind, die Paulus jetzt da gebracht hat im Fußball. Und das erste Stichwort, das ich euch mitgebracht habe aus dem Fußball, ist ein ganz simples. Das steht da: 90 Minuten. Ich weiß nicht, ob ihr den Sepp Herberger noch kennt. Fußballtrainer der deutschen Mannschaft, der in den 50er Jahren, glaube ich, in Bern-Wankdorf das Wunder von Bern vollbracht hat. Ja? Die Deutschen sind Weltmeister geworden in Bern, oder? Eine riesige Geschichte, gibt es einen Film daraus. Und irgendeinem Reporter hat er eine Antwort gegeben, die ist nachher in die Geschichte ein bisschen eingegangen. Ich weiß nicht, was der Reporter für eine Frage gestellt hat. Aber der Sepp Herberger hat dem Reporter gesagt: Der Ball ist rund. Und ein Fußballspiel dauert 90 Minuten. Der Ball ist rund und ein Fußballspiel dauert 90 Minuten. Ich meine, Fußballer und Trainer geben manchmal ganz komische Antworten. Und da denkst du auch, ja, das ist ja logisch. Aber so logisch ist es eben nicht. Gell, wenn wir ein Fußballspiel manchmal anschauen, dann denkst du dir, warum spiele ich es jetzt nicht, oder? So nach 70 Minuten kommt denen in den Sinn, oh, wir sind ja auf einem Fußballplatz. Und dann fangen sie an spielen in den letzten 20 Minuten. Und dann denkst du einmal, ja, okay, das ist nicht selbstverständlich, dass man so parat ins Leben hineinstartet, ins Fußballspiel. Also die Zeit ist begrenzt, 90 Minuten. Jetzt sagt uns die Bibel, Psalm 90, 10, habe ich jetzt da nicht eingeblendet, aber Psalm 90, 10 heisst: Unsere Spielzeit vom Leben. 70 Jahre sind uns zugemessen, wenn es hochkommt, 80. Und ich würde sagen, heutzutage haben wir noch eine Sonderspielzeit, eine Verlängerung, weil wir heute schon 90 werden durch Medizin und so. Das ist unsere Spielzeit hier auf Erde. Unsere Spielzeit hier auf Erde ist maximal, sag mal, 90 Jahre. Und der Ball ist rund. Und das Spiel läuft. Und ich weiß nicht, was das mit dir macht und in welcher Hälfte von dem Spiel vom Leben du stehst. Ich bin jetzt schon gegen die 60. Und wenn ich einen Maßstab würde nehmen von einem Meter, dann hätte ich nur noch so wenig von dieser Spielzeit. Und Gott hat uns ein Leben geschenkt, um das Leben zu leben. Nicht gelebt werden. Zum aktiv in diesem Leben zu stehen. Gell? Nicht so vielleicht von Fußballern, die irgendwo auf einem Platz stehen und gar nicht wissen, warum dass sie auf dem Platz stehen. Es gibt auch Menschen, die irgendwo auf dem Platz vom Leben stehen und du hast das Gefühl, sie leben sinnlos. Sie wissen gar nicht, warum dass sie das Leben haben. Und das Leben, das wir geschenkt bekommen haben, das ist ein gutes Leben. Trotz allen Schwierigkeiten. Trotz allem, was wir mitmachen. Und ich kenne Leiden auch. Ich kenne auch das, was John gesungen hat da am Schluss auch. Ich habe viele Antworten nicht und Fragezeichen bei Gott. Und trotzdem sagt uns Gott, hey, du hast 90 Jahre. Nutz die Zeit, die du von Gott geschenkt bekommen hast. Ich würde sagen, ich habe viele Jahre von der ersten Halbzeit von meinem Leben nicht genutzt. Sogar in die falsche Richtung gesäckelt, gell, wie der, der statt ins oder? In die falsche Richtung vom Fußballspiel läuft. Gott hat dir 90 Jahre geschenkt. Epheser 5, 16 heisst, kauf die Zeit aus. Und ich finde es auch so logisch, wie der Fußballtrainer, der sagt, hey, wir haben 90 Minuten und der Ball ist rund. Es ist genau gleich logisch, dass ich sage, du hast 90 Jahre oder 80 Jahre und vielleicht die letzten 20 Jahre von deinem Leben werden nicht so lustig werden, weil die K.O.-Phase kommt. Krankheiten kommen. Und darum möchte ich dir das mitgeben, die Ferienzeit, die du jetzt vielleicht hast, dann dir zu überlegen, bin ich aktiv im Spiel? Bin ich wirklich aktiv im Spiel unterwegs? Wir sind in einer Welt geboren, wo wir nur sagen können, danke Gott, wir in der Schweiz, in Europa. Danke Gott, können wir so viel bewegen und machen, auch wenn wir Schwierigkeiten und Einschränkungen haben, was wir alles dürfen machen, wow. Aber du hast eine begrenzte Spielzeit. Was machst du mit deinem Leben? Was machst du mit deinem Leben? Das Zweite, was da reinpasst in das Ganze, ist auch so eine Logik, oder? Das heisst, der Miroslav Klose hat einmal gesagt, das Wichtigste im Fußball sind die Tore. Und das ist auch wieder so ein Satz, gell, wo du denkst, hallo? Manchmal denkst du auch, wenn du Fußball schaust, hey, du lass die Leute, es geht darum, das Runde ins Eckige zu befördern. Wie sie treffen das nicht. Aber sie wissen wenigstens, was das Wichtigste im Leben ist. Oder ihrem Spiel. Goal schiessen. Jetzt, was ist das Wichtigste von unserem Leben, in dem, wo wir drin sind, was denken? Was ist das Wichtigste? Das, was ich zuerst gesagt habe. Gott hat dir ein Leben geschenkt. Also wirf es nicht weg. Vergüt es nicht, sondern lebe es. Mach etwas draus. Ja, wenn du Gaben hast, setz deine Gaben ein, die du hast. Ja, mach etwas aus dem. Und dann würde ich sagen, das Wichtigste im ganzen Lebenslauf, den du machen kannst hier, ist dich für Gott entscheiden. Ja, wo Jesus mal gefragt worden ist, was ist das Wichtigste? Hat er nicht gesagt, Goal schiessen, er hat gesagt, Markus 12 hat er gesagt, das Wichtigste ist, dass Gott, der Herr, der Einzige ist und sonst keiner. Das Wichtigste ist eine Beziehung zu Gott. Und ich glaube ganz fest, wenn ich einen Höhepunkt kann sagen von einem Leben, von einem so einem Leben irgendwo, egal wo du die Entscheidung triffst, ob du die als Kind triffst oder als älterer Mensch, ist, dass du irgendwann mal gesagt hast, ja, Gott. Ja, Gott, ich glaube an dich, ich liebe dich, ich nehme das an. Das ist das Wichtigste im Leben. Das hat es der John x-mal auf und ab gesungen, eigentlich, die Entscheidung. Aber ich würde sagen, es ist der Höhepunkt und nachher mit dem Gott wirklich zu leben. Er sagt, Jesus, das wichtigste Gebot ist, höre Israel, Schma Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Und dann sagt uns, darum liebt ihn von ganzem Herzen, mit ganzem Willen, mit ganzem Verstand und mit all deiner Kraft. Und da geht es nicht um Religion, da geht es nicht um Moral. Es ist nicht das Wichtigste, dass du alles richtig machst und dass du überall alles richtig machst und moralisch perfekt bist. Steht hier nicht, sagt Jesus nicht. Er sagt, das Wichtigste, dass dein Leben gelingt, ist, lieb Gott von ganzem Herzen. Mit ganzem Verstand, mit allem, was du bist. Und Gott lieben heisst nicht, alles zu leisten, sondern das ist Goal schiessen bei Gott. Und nachher das so weiterleben. Ein weiteres Stichwort, ich habe gestern Judy gesagt, es gibt so viele Stichworte, in dem Spiel, dass ich fast durchdrehe. Aber eins, was ich ganz wichtig gefunden habe, ist, dass eine Mannschaft hat gespielt, hat verloren, daheim im Heimspiel. Ah, ich kann nicht schreiben und reden. Hat gespielt, Heimspiel, und ist nachher im Sportpanorama gekommen, der Trainer, und dann hat man ihn gefragt, ja, warum haben sie das wichtige Spiel verloren? Und dann hat der Trainer gesagt, Wir haben uns von unserem Gegner bestimmen lassen. Wir haben es nicht geschafft, unser eigenes Spiel zu spielen. Der Gegner hat das Spiel bestimmt. Und dann geht die Mannschaft in einen Rückblick und dann tun sie das analysieren. Warum hat der Gegner geschafft, unser Spiel zu zerstören? Und das ist etwas, was jetzt zu diesen 90 Jahren Leben, wenn ich das anschaue, das ist eine der häufigsten Sachen in unserem Leben, die passiert. Dass jemand unser Spiel bestimmt. Unser Gegner. Also Fußballer haben immer einen Gegner, die tun sich nachher meistens noch umarmen wieder, aber sie sind heftige Gegner eigentlich, oder? Da ist ein Gegner in unserem Leben, und die Bibel sagt dem Widersacher, Teufel, der will, dass du dein Leben nicht lebst. Wo will, dass du nicht in eine Freiheit kommst, in einen Frieden, in eine Freude. Da ist einer da, wo der will, wie soll ich sagen, wo der will, seinen Lebensstil aufdrücken, der destruktiv ist. Und das sehe ich auf der ganzen Welt, ja, wie es der Teufel schafft, Menschen in eine destruktive Lebenshaltung zu bringen, dass sie irgendwann einmal in diesem Lebenslauf zerstört werden, irgendwann einmal, ich weiß nicht, selbst mal begegnet, in Sucht landet. Alles, was destruktiv abläuft. Und wenn wir die Bibel lesen, dann wissen wir, dass das so abläuft. Wir, die jetzt an Gott glauben, haben in unseren Gedanken, in unserem, was die Bibel uns sagt, eine Gegenmaßnahme. Aber wisst ihr, ich kenne das so gut aus meinem Leben. Ja? Ja. Es ist dann eine zweite Taktik von dem Finden als Gegner, wäre Entmutigung. Ja, das ist eine von den grössten Dingen, die der Finden in dein Leben legen will. Entmutigung. Das bist du nicht, das kannst du nicht, du langest nicht, es wird nicht gehen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst in deinem Leben. Aber das ist genau das, dass der Gegner dein Leben bestimmen will. Und der Gegner wird dich abdrücken, nicht aufziehen. Gott zieht dich auf. Gott ist der Gott von der Hoffnung, der dir Mut macht. Ja, wenn ich müsste sagen, dann irgendwie am Ende von meinem Leben müsste ich sagen, wie der Trainer, ich habe in meinem Leben mich von meinem Gegner bestimmen lassen. Dann haben wir irgendwo falsch gelebt. Ja, wir können dann nicht mehr in die Analyse zurückgehen. Aber jetzt können wir es noch. Darum nimm den Gedanken vielleicht mit. Wo lässt du dich vom Gegner bestimmen und kannst dein Leben nicht leben? Ja, wir haben Umstände manchmal, wo es nicht anders geht. Aber dann haben wir einfach Aussenfaktoren, die uns bestimmen. Aber bei vielen Sachen bin ich sicher, dass der Teufel uns ausbremsen will. Bei Christen kommt noch ein Punkt aus, wo der Gegner unser Leben bestimmen will. In zwei Sachen. Das eine ist, er will dir sagen, Gesetzlichkeit ist das Richtige. Das kann charismatisch sein und das kann konservativ gesetzlich sein. Das ist die, wo irgendwo durch eigene Leistung plötzlich Gott gewinnen und die Liebe annehmen. Das wäre bestimmen lassen vom Gegner. Das ist eine religiöse Taktik. Da wäre die gleiche Taktik, die sagen, ja, ich kann leben, wie ich will. Es ist ja wurscht, wie ich lebe, ich bin ja erlöst. Das wäre auch so eine Taktik. Das führt beides nicht in das Sinne, wo Jesus will, unsere Freiheit. Es hat ja mal, das habe ich mal so gelesen, eine fiktive Geschichte von Teufeln, die sich getroffen haben, oder Dämonen, die gesagt haben, wie bringen wir die Christen dazu, dass sie nicht mehr in die Kirche gehen und nicht mehr die Bibel lesen und nicht mehr beten. Kennt ihr wahrscheinlich die Geschichte? Und wir schaffen es einfach nicht. Dann haben die Rat gehalten, haben sich entschieden, lass mich doch die Christen beschäftigen. Wir geben denen alle Möglichkeiten für Freizeitprogramme und weiss ich was und auch religiöse Programme. Wir sagen denen, schaffe bitte nicht nur 8 Stunden, sondern 12 Stunden im Tag. Mache dann noch viele freiwillige Dienste noch nebenbei. Schaut möglichst viele YouTube-Filme und alle möglichen Filme. Füllt euer Hirn mit allem Möglichen und werdet reich. Hängt euer Herz und Reichtum. Und das haben sie dann gemacht. Und das wäre jetzt eben, der Gegner bestimmt unser Leben. Und ich glaube, da haben wir als Christen eine mega Waffe, ja, bei uns. Dass wir uns aufstehen und sagen, hey, nein, da wehren wir uns dagegen. Ich finde das ganz ein wichtiger Punkt, den ich aus dem Fußball gelernt habe. Ich will mich nicht vom Gegner bestimmen lassen. Da will ich darüber nachdenken, da will ich mich reflektieren lassen. Da will ich genau heranschauen. Weil ich frei sein will. Weil Jesus uns Freiheit geschenkt hat. Etwas, was schon auch gekommen ist, wenn man Fußball schaut, ist die wunderbare Tatsache, dass die Fußballer nicht perfekt sind und das Spiel schon gar nicht. Es ist die wunderbare Tatsache, darum liebe ich den Fußball wirklich. Weil es gibt so Menschen, es gibt Fußballer, die ausflippen, die Nerven verlieren, die manchmal die falschen Worte haben. Trainer, die versagen. Es gibt Schiedsrichter, die Katastrophen pfeifen. Und. Ja, es gibt einfach so viel Unperfektes in dem. Und ich muss sagen, seit dem Sündenfall leben wir in einer gefallenen Welt, in dieser unperfekten Welt. Und der Fußball zeigt mir das. Man probiert alles wie möglich, dass es perfekt wird, oder? Da schraubt man dran im Fußball, aber es klingt nicht 100%. Es ist gut, wenn man dran schraubt, aber es wird nie gelingen. Darum meine Lehre daraus, wenn ich da sage, ist, wenn ich durch all die Phasen von meinem Leben gut durchkomme, ist es ganz wichtig, dass ich mich verabschieden von der Perfektion. Ja, es gibt Pärchen, die heiraten mit der Vorstellung, ich heirate jetzt den perfekten Ehepartner. Alle, die schon 20 Jahre verheiratet sind oder 10 Jahre, wissen, dass das stimmt. Das ist gerade in meinem Fall. nein! nein, das ist genau das, was schwierig wird, oder? Wir werden perfekte Eltern werden. Mit perfekten Kindern. Ich habe einen perfekten Job. Ich werde da, eben die Vorstellung von Perfektion ist von der Bibel her absolut falsch. Wir tun gut daran, wenn wir uns verbessern, wenn wir reflektieren, wenn wir an uns arbeiten. Aber wir tun ganz schlecht daran, wenn wir diese Perfektion ins Leben über den, sondern wir sind von der Bibel her geprägt und wissen, ja, wir sind fehlerhaft. Es ist einfach so. Und beim Fußball ist das ganz gut. Und darum braucht es Regeln und Schiedsrichter. Es braucht Zehngebote. Stellt euch vor, wir würden die Polizisten eine Woche lang in die Ferien schicken in der Schweiz. Wie toll wäre das in der Schweiz? Es wäre Mord und Totschlag. Es braucht Regeln, weil wir nicht perfekt sind. Und so braucht sie in unserem Leben und überall Regeln. Eines von diesen ganz tollen Sachen im Fußball ist das Versagen und Niederlagen. Ja, wer das jetzt beobachtet hat, wie die Schweizer verloren haben gegen Italien und das unsägliche Elfmeterschief am Schluss. Und nachher gibt es da, wie heisst der jetzt wieder, der Vargas, wie heisst er zum Vornamen? Wer weiß es, wie der Vargas zum Vornamen heißt? Hä? Wie? Ruben. Ah, der Ruben, genau. Ein junger 22-jähriger Spieler versagt kläglich und schießt über das Goal raus. Und weint nachher bitterlich oder in den Armen vom Trainer über sein Versagen. Und das finde ich so eine tolle Parallele zu uns. Wir versagen in unserem Leben. Wir straucheln, wir fallen um. Und auch Christen, habe ich schon gehört, passiert das. Ja, dass sie versagen. Und jetzt haben wir Christen da so ein wunderbares Kreuz, da hinten ist eins und da eins, wo der Gott gestorben ist, weil er weiß, dass wir versagen, weil wir straucheln. Und dann fallst du in den Dreck hinein, in den Staub hinein. Und irgendwo in einem Frauenfrühstück ist ja das mal gekommen. Dann stand ich wieder auf, klopf mir den Staub von den Kleidern, setz mir die Krone wieder auf und lauf weiter. Und das ist das, was mich beim Fußball echt fasziniert und bei Christen manchmal so schockiert. Dass sie nicht zu ihren Fehlern stehen. Sie meinen, sie müssen alles perfekt machen. Und beim Fußball hat mich das fasziniert. Wenn die umgekehrt sind und versagt haben. Dann kommt das Rennen, dann kommt mit Vorwürfen, dann kommt eine riesige Diskussion natürlich im Fernsehen. Und weiss ich was. Und dann stehen die manchmal vor der Kamera her und sagen, das ist schlecht gelaufen. Wir haben versagt. Schreiben vielleicht noch einen offenen Brief. Und entschuldigen sich. Und dann sagen sie, aber es gibt das nächste Spiel. Und jetzt schauen wir nur noch vorwärts. Auf das nächste Spiel. Hey, Leute, wenn das Fußballer können, dann können wir Christen das tausendfach mehr. Wenn wir die absolute Vergebung haben von Jesus und können sagen, jetzt habe ich wieder einen Mist gebaut, jetzt stand ich auf. Und jetzt schaue ich vor. Ja, wenn der Paulus sagt, in diesem Wettkampf da geht es ums Ziel und es geht nicht um Vergangenheit. Das finde ich unglaublich. Und man merkt bei denen Kunden so eine Dynamik rein, die heisst, gib nicht auf. Ja? Gib nicht auf in dem ganzen Leben, wo du drinnen stehst. Fußball ist ein Kampf und das Leben ist manchmal ein Kampf. Und eine Frau hat mir letztes Mal gesagt, das Leben ist kein Zuckerschlecken. Wer kämpft, kann verlieren. Aber wer nicht kämpft, der hat schon verloren. Darum gib nicht auf. Fußballer haben manchmal genauso Schlimmes erlebt mit ihren Vereinen und in ihren ganzen Enttäuschungen, die sie haben mit ihren Kameraden. Ich höre das manchmal auch von Christen, von Gemeinden, die schief laufen und so. Ja, das ist ja so. Ein Fußballer erlebt das dauernd. Es geht um das Ziel, das sie haben. Wir haben ein viel grösseres Ziel. Am 2. Korinther 4,16. Darum verlieren wir nicht den Mut. Wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Gib nicht auf. Jetzt kommt auch etwas, was ganz logisch ist, aber trotzdem nicht logisch. Ah. Alleine geht es nicht. Fußball ist ein Mannschaftssport. Und das finde ich eine unheimliche Herausforderung. Die Einzelkämpfer, die Stars, die Diener, alle zu vereinen auf ein Ziel. Die Formen, die Tagesformen abzustimmen. Der eine ist heute besser, der andere ist schlechter. Und wenn ein Ronaldo, den ich jetzt nicht so einen tollen finde, aber ein guter Fußballer ist, mal 3 Goal geschossen hat oder 2 und dann zum Interview herkommt, dann sagen die meistens nicht. In den seltensten Fällen, und dann ist er gerade schon durchgefallen, wenn er das würde sagen, sagt er, ich bin der King auf dem Platz, Leute. Ohne mich geht nichts. Das sagen die nicht. Die sagen alle immer, ich bin Teil dieser Mannschaft. Und ohne meine Leute hätte ich keine Chance, Goal zu schießen. Wenn du willst durch dein Leben gehen, und du willst vorwärts kommen, dann geht es allein nicht. Es geht nicht allein. Ja, das heisst, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Es geht dort um die, ganz am Anfang von der Bibel, aber durch die ganze Bibel durchsehen, es geht nicht allein. Wenn es dir gut will geht im Leben, dann hebst du Sorge zu den Menschen, die mit dir unterwegs sind. Dann gibst du denen Sorge. Wenn ich mein Leben zurückschaue, muss ich sagen, habe ich zu wenig Sorge gegeben. Einfach der Beruf immer wichtiger gewesen als die Menschen, die rundum sind, von Luther arbeiten, die vergessen. Allein geht es nicht. Und christliche Gemeinde auch. Wenn wir hier zusammen unterwegs sind, es geht nicht um einen, wir sind eine Mannschaft. Ja, wir helfen und tragen einander. Wenn wir jetzt hier nachher Spaghetti essen, dann helfen wir einander. Das ist nicht einer, der alles allein macht und die anderen stehen daneben und schauen zu. Gut, im Fußball ist es ein bisschen so. Der Haufen Zuschauer. Man hat eben den Satz, tut mir weh, wenn ich höre, Leute jetzt nach Corona sagen, ich brauche keine Gemeinde. Ich kann mich christlich auch fit halten, indem ich irgendwelche Top-Livestreams schaue. Dann sage ich, hey, Leute, du hast nicht ganz begriffen, um was es geht. Du brauchst vielleicht Gemeinde nicht, aber Gemeinde braucht dich. Du bist ein Teil der Mannschaft. Und es ist jetzt egal, ob du der Masseur bist, der die WC putzt, oder der Ronaldo. Die brauchen immer alle zusammen. Das haben Fußballer begriffen. Ich weiß nicht, ob wir Christen das manchmal vergessen haben. Weil Jesus hat gesagt, ihr seid der Liebe, ihr seid der Mannschaft, die führen kann. Das geht nicht allein. Ich komme zum Schluss. Es gibt noch tausende Bilder, ja. Aber das miteinander allein gehen, es gibt so ein Lied, ich spiele es euch nur schnell ein, ganz kurz. Ein Lied, das Fans singen in Liverpool. Es ist ein Lied, das heisst I will never walk alone. I will never walk alone ist eigentlich so ein Lied von einem Schlagersänger, wo dem Lied schreibt, das ist eigentlich ein Liebeslied, wo schreibt, hey, du wirst nie allein gehen, ich bin immer bei dir, durch Stürme und durch Tiefen. Und da singen da 90'000 Fans. Und das muss Hühnerhaut sein, aber das ist etwas von dem, nicht allein unterwegs sein. Ja. Dass wir einander anführen, gut, kannst du wieder runter, danke. Dass wir einander anführen, miteinander unterwegs sind. Ja. Wenn es jemandem schlecht geht, dann sind wir eine Mannschaft, die einander unterstützt. Ja. Dann sagen wir zu, hey, du läufst nicht allein durch das Tal, wir sind auch dabei. Und da bin ich überzeugt auch, dass bei jedem Christen ganze Heerscharen von Engeln, die schon Freude hatten, wo du gesagt hast, Jesus, ich komme zu dir, ich laufe mit dir, haben die eine Party gemacht. Die werden auch, wenn wir durchs Leben gehen, mit uns gehen, you never walk alone. Und das werden wir ausleben. Eben, es gibt noch ganze Haufen Bilder, bleib am Ball zum Beispiel, gell, wer weiß, oder bleib am Ball vom Leben. Häng nicht ab, weil du denkst, jetzt werde ich der 60. Das Leben ist jetzt vorbei, ich bereite mich schon auf die Pensionierung auf, du musst das Essen schon pürieren, dass ich dann gewöhnt bin mit 80. Hä? Nein, bleib am Ball vom Leben. Hä? Bleib am Ball vom Leben. Und auch die Kirche, mehr als Kirche, bleiben wir am Ball von dieser Zeit. Und sind wir nicht Hüter von der Vergangenheit, sondern ja, das ist jetzt für mich viel schwieriger geworden, mit 60 am Ball zu bleiben. Aber das wollen wir bleiben. Und ich schließe ab mit dem, mit dieser Metapher, die jetzt in den Medien steht, von dem Spiel von den Franzosen, der Schweizer gegen Frankreich. Es war ein Spiel für die Ewigkeit. Es war ein Spiel für die Ewigkeit. Und ich weiß ganz genau, was er meint, der Reporter, und ich habe das richtig geschrieben, es ist etwas, was wir lange nicht vergessen werden. Aber was Wahrheit ist, dass unser Leben, das wir hier haben, für die Ewigkeit bestimmt ist. Das Fußballspiel ist vergänglich wie der Lorbeerkranz. Aber unser Leben ist ewig. Und du kannst dich entscheiden, bist auf der Siegerseite von Jesus. Und dann siehst du die jubelnden Fans und dann, oh, happy day. Und du kannst dich entscheiden auf der anderen Seite, das ist deine Entscheidung. Ja. Die Fans, die dann eben, wie gestern, denken jetzt England, Ukraine, ja, ukrainische Fans sind nicht so happy gewesen, haben auch nicht so gut gespielt. Aber das war nicht für die Ewigkeit gewesen. Wir werden ewig leben. Jeder, der stirbt, wird ewig leben, entweder mit Jesus oder ohne Jesus. Und da gibt es noch Haufen so Bilder wie Verbindlichkeit und Treue und so. Ich bete noch. Danke dir, Jesus, dass du uns ein Leben geschenkt hast. Und 90 Minuten oder 90 Jahre geschenkt hast, wo wir leben können. Und ich möchte mich entscheiden für ein aktives Leben in deiner Gegenwart, Herr. Ich würde mich entscheiden für ein Leben in deiner Schöpfung, auch mit allem Schwierigen, mit einem Herzen voller Dank. Ich danke dir für das Leben, das du mir geschenkt hast und möchte mich definitiv nicht vom Gegner bestimmen lassen. Ich weise das zurück, auch in diesem Raum, wo Menschen, die gebunden sind eigentlich, weil der Gegner sie hindert, frei zu leben. Herr, gib uns Mut, die Sachen anzugehen, wie Fußballer, das wirklich mit einem FA, mit einem Einsatz zu machen, dass sie nicht vom Gegner bestimmt werden. Ich danke dir, dass du gesiegert hast, Jesus, über den Gegner. Und dass wir auf dieser Siegerseite sein können. Danke dir ganz herzlich dafür. Amen.